Verkehr, sondern reagieren nach ihm.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
Den Sozialismus, so sagt man uns immer.
Ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet.
Wir wollen reden über Utopien, über deren Erfüllung und deren Verlust. Der Wendefokus.
Wir haben Musik gesendet und haben versucht zu moderieren. Also im Wesentlichen habe ich moderiert. Und das hat mir also sehr großen Spaß gemacht.
Jetzt werden sich alle, die uns zuhören, natürlich fragen, naja, schade, dass es keine Aufnahmen mehr gibt. Aber, zack, Götz kam natürlich her und hat was mitgebracht. Wir hören mal rein, wie das so klang.
Coming home, und das können wir auch sagen. Wir kommen zu euch nach Hause. Über unseren Sender und euer Radio. Über unseren Umsetzer auf der Frequenz 87,5 MHz. Das ist der Anfang des UKW-Bandes, Kanal 1. Und auf der Frequenz 100 MHz. Das ist das Ende des UKW-Bandes auf Kanal 43. Wir kommen zu euch nach Hause. Dreht ruhig euer Radio auf. Die Musik lohnt sich.
Das darf man ja ruhig getrost historische Aufnahme nennen, wa?
Keine Angst, es geht weiter.
<lacht> 1976, das war ja so eine Zeit, wo es einen legendären Film gab, der quasi sich übers Radio abspielte, Vanishing Point, Grenzpunkt Null. Das ist ja genau die Zeit oder das Jahr. Hatte das was mit eurer Lust auf Radio zu tun?
Also für mich hat es damit angefangen. Und das war also dieser Moment, wo der Kinosessel unter mir anfängt zu wackeln. Als Super Soul da sich einzählt. Vorerst hat er noch sein Mantelprogramm. Da kommt also der tägliche Landwirtschaftsbericht. Und dann hört man den aus dem Studio raus und erkennt dann sein Mantelprogramm. Und dann legt er ein paar Schalter um. Sein Techniker sagt ihm nach 10 Sekunden, und dann ging es ab.
Das, man muss vielleicht nochmal für diejenigen, die Grenzpunkt Null als Film oder Vanishing Point nicht kennen, kurz mal sagen, das ist also so ein fast eine Hymne auf so eine Art persönliche Freiheit. Also da geht es um jemanden, der da mit einer Maschine, ich bin kein Auto, was war das?
Ein Dodge Challenger?
Ja, genau. Mit einem, ich glaube, weißen Dodge Challenger durch die Kante rast, und das ist natürlich amerikanische Landschaft per excellence, also ausgetrocknet und fährt natürlich immer zu schnell, weil das ist ja genau das Auto dafür, fürs zu schnell fahren. Jetzt kann man aber in den USA nur 50 oder 60 Meilen pro Stunde fahren, und das ist ja grob übersetzt, glaube ich, sowas wie 100 km/h mal so eben, und diese Autos konnten aber knappe 300 fahren, und das ist der auch immer gefahren. Und irgendwann war der so eine Art Outlaw und wurde von der Polizei natürlich verfolgt, weil die den stoppen wollten, nur weil er eben zu schnell gefahren ist. Und dann gab es eben diesen einen blinden Radiomoderator, der ihn quasi immer informiert hat. Das war also der direkte Kontakt, weil das waren ja Funkwellen, die konnte man schlecht abdämmen. Ist ja kein Flugblatt, was man abreißt. Und damit war das so ein, ja, also hat Radio auch nochmal eine ganz andere Komponente bekommen.
And what will be seen in crossbreeding from today's farm report.
10 seconds, Silver. You got it.
Ah, good morning, folks. This is yours truly, Super Super Soul, directing live with no net, earning people without a net, transmitting from Kyle.
Hey, get it! All right!
hatte ja wenigstens einen Hörer, der, der ihm immer zugehört hat. Wie war es denn bei euch? Hattet ihr Hörer oder wusstet ihr über irgendwelche Hörerinnen und Hörer, die euch zuhören?
Das war eigentlich im Wesentlichen Eckarts Sache. Ich hatte da nicht so eine Verbindung, aber er war derjenige, der ein Telefon hatte zu Hause, ich nicht. Und er hat also dann die Leute angerufen und hat gesagt, also wenn er heute Abend einschaltet, da und da, dann kriegt er uns zu hören.
Wie oft habt ihr gesendet?
Relativ selten. 76 waren es, glaube ich, zwei Wochenenden und 77 war es dann einmal im Sommer und einmal über Weihnachten.
Warum nicht öfter?
Erstens wussten wir ganz genau, was wir da machen. Und mir persönlich fehlte auch ein bisschen der Mut und Eckart war auch nicht so, so der Mutigste, der also dann da einfach volles Programm fährt.
Vielleicht mal zur Einordnung, wie alt warst du denn 1976?
Ich war 17 Jahre alt.
Krasse Nummer. Das heißt, ja, zu zweit sozusagen Piratenradio. Für alle, die nicht wissen, was ein Piratenradio ist, in Deutschland ist das so reguliert, und zwar seit 1923, dass es quasi zentrale Vergabe für Frequenzen gibt und damit auch die Lizenz zum Senden gibt. Das ist nicht überall so auf der Welt. Also es gibt eine ganze Reihe von Staaten, wo das überhaupt nicht geregelt wird, sondern die Leute einfach so senden, ja, wie eben die Sendeleistung reicht. Und wenn man dann um die Ecke fährt mit dem Auto, ich habe das mal in Ankara erlebt, dann ist da eben genau auf der Frequenz ein anderer Sender. Das heißt, da gibt es unter Umständen in Städten, die so groß sind wie Halle, 50, 60 sendende Radios. In Westafrika zum Beispiel ist das, gibt es in der Stadt schon eine Regulierung und auf dem Land nicht. Das heißt, da können die wiederum in ihren Dörfern einfach Radios machen. Das sind dann in der Regel so Rundfunkanstalten, in Anführungszeichen, die von zwei Leuten wie Eckart und Götz betrieben werden und geile Musik spielen und ansonsten kurz durchsagen, dass der Arzt da ist, dass man jetzt also zum Arzt gehen kann oder dass der Markt heute ein bisschen später eröffnet, weil noch vom Regen der Schlamm weggewischt werden muss und so. Also so eine blanke Servicefunktion, manchmal auch, wenn Leute was verlieren, dann können die da hinkommen. Ist total spannend, das ist meist nur so mit ein paar Palmwedeln oder so ein Zeltding abgedeckt, also das sind auch gar keine festen Häuser, sondern steht halt ein Mischpult und Mikrofone, wie du sie hier mit hast. Finde ich eine sehr charmante Art, Radio zu machen. Trotzdem nochmal, wie hat sich denn dabei so deine, ich meine, es gab ja Radio, Radio Stimme der DDR.
Ja, es gab diese
DD64.
Es gab diese vier Senderketten, Berliner Rundfunk noch, DD64 gab es noch nicht. Stimme DDR, dann Radio DDR1 und Radio DDR2 und das war's dann. Aber die gab es für uns ja eigentlich überhaupt nicht. Es gab für mich zum Beispiel gab es nur NDR2, Hessen 3 und die eigentlich auch nur dann, wenn sie wirklich die Musik spielten, die ich hören wollte.
Worauf das ja auch so zielte, gerade meine Neugier war, so ein bisschen, was bei dir für einen Anspruch an Radio damals entstanden ist. Also was war gutes Radio für dich?
Gutes Radio war im Wesentlichen Musik, Rockmusik, Pop, entweder das, was sowieso gerade lief, also Top Ten, oder eben auch Sachen, die, sagen wir mal, den Bereich dann doch ein bisschen erweiterten in Richtung progressive Rockmusik.
Jetzt ist mittlerweile, also Stimme der DDR hat ja auch relativ viel Musik gespielt. Ich glaube bei Radio DDR 1 oder wie das, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie die hießen.
Das war im Berliner Rundfunk.
Genau, Berliner Rundfunk, da wurde ja mehr gesprochen. Also gab es ja auch eine ganze Reihe von Infogeschichten. Habt ihr bei eurem Radio, wie hieß das überhaupt?
Das hieß Weiß Privatradio. Ja, ich habe das aber dann immer anders abgekürzt, WPR.
Gab's da auch, habt ihr auch gesprochen, also jetzt jenseits von Musikmoderation?
Nein, nein.
Aus den bekannten Gründen vermutlich. Alles, was man anfasst, wenn man gesprochen hat, war ja schon automatisch heikel sozusagen.
Das war ja das Problem. Rundfunk war ein Medium, das also sich fest in der Hand des Staates zu bewegen hatte. Und damit war von vornherein auch das, was wir machten, schon auch jenseits des Vergehens, das war weit drüber.
Generell ist es ja mit dieser Privatradiolandschaft, Also genau das, was du gerade erwähnt hast, dem Staatsmonopol einerseits, also auch der Lizenzvergabe. Damals wurde ja gar nicht in der DDR über Lizenzvergaben geredet, weil das war sozusagen...
Das Thema existierte nicht.
Es gab es nicht, weil es war einfach geregelt. Und da gab es natürlich auch irgendwie eine Art Lokalfenster in Leipzig damals, der MDR. Der hieß ja nicht MDR mehr.
Halle hatte auch ein eigenes Programm.
Ja, aber das war, glaube ich, noch insularer als das.
Ja, ja.
Und ansonsten war das Staatsmonopol, also natürlich wie die Meinung auch, die offizielle. Es hatte auch eine andere Komponente, dass selbst innerhalb dieser Radios auch ganz genau geguckt wurde, wer sagt da was, weil das waren ja quasi heiße Personen. Wenn das Mikro offen ist, ist das Mikro offen, das ist eben so, und Tausende hören zu.
Aber daran soll sich nicht viel geändert haben.
Ja. Ja, na gut, wir haben ja privat-kommerzielle Sender, da ist es zumindest, geht es da nur um die Einschaltquote und jetzt weniger um Ideologie oder um heiße Themen oder so, sondern in der Regel könnten die das sagen, aber es ist wahrscheinlich nicht attraktiv genug, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Weiß ich nicht, wie siehst du es?
Irgendwo wird es dann interessant, wenn sie es dann doch tun, dass, wie es also bei DT64 passiert ist, als die Silke Hasselmann war es, glaube ich, dann wirklich moderiert hat, heute ist ein Sputnik abgestürzt.
Das war ja schon fast, also da, das war ja Bundesrepublik sozusagen.
Nee.
Na klar.
Das war noch zu DDR-Zeiten.
Sicher?
87, als Sputnik verboten wurde.
Ach so, du meinst das? Ich dachte, als sozusagen die klar wurde, dass die nicht mehr senden dürfen, weil das war ja, glaube ich, 90.
Das war nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, ja.
Der Kampf um DD64, ja.
Na, ich kenne so eine Storys von Heiner Müller, der hatte für den Berliner Rundfunk, glaube ich, einen Hörspielauftrag und hat ihm gesagt, okay, mache ich. Also natürlich, ja, Genossen, ich übernehme den Auftrag. Und hat gesagt, aber ich möchte mit niemandem aus Ihrem Sender arbeiten. Ist das okay? War natürlich überhaupt nicht okay. Was, niemand? Ja, ne, ich würde gern mit Sprecherinnen und Sprechern von der Straße arbeiten und unter anderem auch mit den einstürzenden Neubauten. Aus West-Berlin. Heiner Müller ist immer nach West-Berlin rübergefahren. Und dann irgendwann, mache ich's nicht. Genosse Müller, so war das nicht gemeint. Und dann durfte der sozusagen als Ausnahme, natürlich wurde natürlich auch gecheckt und was die dann da sagen, aber da es nur in Anführungszeichen der literarische Stoff war, den sie eh kaum verstanden haben, war es dann irgendwie wieder okay. Aber war ein Politikum, weil es offenbar sehr schwer war, also jenseits. Was ich damit eigentlich auch sagen wollte, weißt du, wie die Stasi da auch verankert war in Radiolandschaft DDR?
Nein.
Das ist generell wie in jedem größeren Produktionsbetrieb ja irgendwie.
Ja, so muss man sich vorstellen.
Gab's halt die Zuständigen und die, wie hießen die denn eigentlich, die Polit, die SE, na, wie hieß denn das, weiß ich nicht, Parteisekretär natürlich. Und es gab in der Regel auch Leute, die dafür zuständig waren, zuzuhören. Und das Schöne war, dass die Manuskripte extra nochmal schreiben mussten. Das heißt, ich weiß eben leider nicht, wie viele Leute dann da so wirklich zugange waren, aber die mussten das Radioprogramm nochmal mitschreiben, jenseits der Skripte, die es eh schon gab, falls es Abweichungen gibt, die es kaum gab. Und dann haben die also Tonnen von Papier produziert, das finde ich dann super. Jetzt habe ich hier trotzdem noch einen zweiten kleinen Ausschnitt aus eurem Radio, WPR. Hören wir nochmal rein.
Und wir haben gerade unseren ersten Empfangsbericht bekommen. Wie schon gesagt, starke Abstrahlung. Halle dürfte versorgt sein.
Götz Rubisch bei mir hier im Studio Morgenmagazin auf Radio Korax. Götz, wenn du heute Piratenradio machen würdest, was würdest du machen?
Das, was ich die letzten Tage schon gemacht habe, ich würde zuerst den Oszillator bauen. Ja, guckst dir an. Zwei Transistoren.
Was
ein Schwingkreis.
Was tut der?
Der schwingt auf einer einstellbaren Frequenz im UKW-Band. Und die Ausgangsspannung dieses Oszillators wird dann stufenweise verstärkt, bis sie also auf Leistung kommt.
Also das, was ich hier in der Hand halte, was etwa halb so groß ist wie eine Streichholzschachtel, ist ein Radio.
Ja.
Also ohne die Verstärkung sozusagen.
Das Ding da, ein Draht dran, würde man, sagen wir mal, von einem Zimmer ins andere empfangen können.
Krass. Das nehme ich mit. Das ist wunderbar. Aber nochmal zurück zu dem, was Radio in der DDR meinte, das heißt vor 89. Ab wann wurde denn DDR-Radio für dich spannend?
Kann ich eigentlich ganz genau sagen, am 10. Oktober 1989, als ich früh bei DT64 die Nachrichten gehört habe. Und zum ersten Mal bei der Beschreibung der Abläufe am Abend zuvor nicht mehr das Wort Randalierer oder Konterrevolutionäre verwendet wurde, sondern dass also die Rede war von Bürgern, die Dialog einfordern. Das passierte früh um 6 auf DT64. Und das war eigentlich auch der Grund für mich, diesem Sender dann wirklich, bis es ihn nicht mehr gab, echt die Treue zu halten und mich auch an den verschiedenen Aktionen zu beteiligen, die für sein Weiterbestehen eingeleitet wurden.
Was gab es denn da in Halle?
Da gab es Unterschriftensammlungen, da gab es eine Veranstaltung auf dem Markt, kann ich mich noch erinnern. Ich hatte meinen kleinen Jungen mit und wir haben also zugeguckt, wie jemand aus Wut über das Abschalten von DT64 ein altes Röhrenradio mit Axtheben zertrümmerte. Das war übrigens ein optischer Eindruck für meinen kleinen Jungen, von dem er noch sehr lange schlecht geträumt hat.
Ist ja auch Radio kaputt machen. Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Und das auch noch mit der Axt.
Bei DT64, als dann so die ersten wilden Zeiten anfingen, also auch on air, hast du dir selber vorstellen können, da mitzumachen, also Radio zu machen?
Im Prinzip ja. Ich habe dann im Dezember 89 mal eine Art Kommentar geschrieben, der auch verlesen worden ist. Und vor allen Dingen, ich bin eines Morgens dann auch nach Berlin gefahren, weil ich die Unterschriftenlisten übergeben wollte und habe dann dort so eine Dreiviertelstunde Live-Betrieb dieses Senders miterlebt. Und das war für mich sehr beeindruckend. Und obwohl ich gar nichts so von diesem Super Soul zurückgefunden habe, aber auf eine andere Art und Weise war es eigentlich prägend.
Mit mir im Studio hier im Morgenmagazin sitzt Götz Rubisch, einer der ersten Piratenfunker in Halle. 1976 haben wir gerade was gehört und Ausschnitte sozusagen aus dem, ich habe schon wieder vergessen, wie es eigentlich ist, Weiß Privatradio, WPR, für mich komplett neu, noch nie gehört. Und wir haben uns gerade auch so ein bisschen über Öffentlichkeiten unterhalten, die da entstanden sind durch Massenmedien in der DDR oder eben nicht entstanden sind. Und vor allen Dingen, wie sich das geändert hat, Oktober 89. Jetzt habe ich gestern gerade überlegt, dass es ja relativ schnell sowas gab wie Bild-Zeitung. Und damals noch Kölner Express oder so. Oder hieß dann eben Halle, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Aber der Express eben. Also Bild und Express haben die Leute immer gekauft, früher beim Bäcker dann immer so im Doppelpack. Und haben es dann beides gelesen in der Bahn. Ich weiß nicht, das ging recht schnell. Ich möchte fast meinen, dass das noch zu Ostmark zu haben war, die Bild-Zeitung. Und eine der ersten Erfolgsstories in der Bild-Zeitung war der Verkauf von einer Ausgabe, in der unglaublich viele Namen standen. Und das war ein Alleinstellungsmerkmal im Osten. Also die Bild-Zeitung hatte in Halle an dem Tag bundesweit wahrscheinlich den größten Absatz. Es war auch ausverkauft, denn diese Liste von Namen enthielt alle inoffiziellen und ich glaube auch eine Reihe von offiziellen Mitarbeitern der Staatssicherheit. Diese Liste wurde ihnen zugespielt, natürlich mit dem Interesse, dass die veröffentlicht wird. Und das war natürlich ein Ding, was ganz viel Diskussionen ausgelöst hat. Im Sinne von, was bringt das, wozu führt das, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Und jetzt fasse ich in dieser Minute auch ein heikles Thema an mit meinem Studiogast, denn stand dein Name auch auf der Liste?
Ich hatte es vermutet, er stand aber nicht drauf.
Denn Götz ist auch geführt worden als inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Wie kam es dazu?
Das kam dazu, dass Eckert beim Senderbauen vergessen hat, die Oberwellen rauszufiltern. So ein Sender benimmt sich dann praktisch wie ein Auto ohne Auspuff. Und die Oberwellen stören also in der unmittelbaren Umgebung den Fernsehempfang. Und es wird jemand dabei gewesen sein, der sich gefragt hat, bah, Das ist doch der von gegenüber. Wie kommt der in meinen Fernseher? Und die brauchten also nicht peilen oder sowas. Das ging ganz von allein. Und der wird dann gewusst haben, wo er anrufen muss. Und dann verging aber viel Zeit. Selber haben wir davon nichts gemerkt. Und ich war dann bei der Armee, hatte mein erstes Jahr dort abgemacht, war jetzt Unteroffizier. Ich war Werkstattleiter, ich war Elektronikfacharbeiter für Kurzwellensendetechnik. Und mit einem Mal bekomme ich eine Vorladung ins Wehrkreiskommando, gerade als ich Urlaub hatte. Und man spielte mir also das Band vor mit unter anderem diesen Mitschnitten, die wir hier gehört haben. Und erpresste mich dann dazu, eine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben.
Wie sah das konkret aus? Also wie liefen das ab? Was heißt Erpressung? Was haben die da genau?
Die haben mir ganz einfach mit Schwedt gedroht.
Ja. Auch mit Zeiten?
Militärstrafvollzug, nein. Nur mit, also ich muss ganz ehrlich zugeben, die brauchten gar nicht lange drohen.
Also für
sah wirklich so aus.
Für Menschen, die jetzt zuhören, und das werden nicht wenige sein, die mit dem Wort Schwedt gar nicht so viel anfangen können. In Schwedt war ein quasi berüchtigter Militärknast und das war jetzt also nicht dasselbe wie ein DDR-Gefängnis, was ohnehin auch berüchtigt war, sondern da wusste ich beispielsweise, dass es drei Teile des Tages gibt, zu denen Schlaf also nicht gehörte. 6 Stunden arbeiten, 6 Stunden Militärdienst und 6 Stunden Reinigungsarbeiten und also alles, was dort sozusagen so an organisatorischem gemacht werden musste. Und die anderen 6 Stunden hießen dann im Zweifelsfall schlafen oder auch essen oder mal überlegen oder irgendwas tun. Und das war so ein bisschen das, was alle Leute mit Schwedt verbunden haben, die damals schon erwachsen waren. Was waren das für Typen, die dort mit dir saßen? Oder?
Das waren, ich würde mal sagen, militärische Dienstgrade, aber in Zivil. Und dann eben, naja, Stasi, klar.
Also du hast sozusagen das unterschrieben und was hieß das für dich? Was musstest du tun oder was?
Erstmal musste ich überhaupt nichts tun. Die Armeezeit, also diese 3 Jahre, die liefen ganz normal ab. Und ich kam dann im Frühjahr 1980 wieder zurück ins Zivilleben, habe mich um einen Beruf bemüht, um eine Arbeitsstelle und habe damit gerechnet, dass nun irgendwann jemand kommt und sagt, ja, reden wir mal drüber und wir haben also die und die Aufgabe für dich und so weiter. Und vor diesem Moment hatte ich wirklich ernsthaft Angst. Und das hat mich über Monate lang, solange da also nichts kam, psychisch wirklich ganz schwer belastet. Und aus dieser Belastungssituation heraus habe ich eines Abends in der Gosenschenke jemanden, den ich schon einen guten Freund hielt, mit dem ich viel Umgang hatte, ich hatte damals einen sehr großen Freundeskreis, dem habe ich dann einfach von dieser Sache erzählt. Ich konnte nicht mehr anders. Ja, da merkte ich, das geht rum. Damit war aber auch klar, ich war verbrannt und würde niemals mehr eingesetzt werden können. Und da ist mir also dann wirklich eben dieser berüchtigte Stein von der Seele gefallen. Und erst von dem Moment an konnte ich mit der ganzen Sache wieder einigermaßen umgehen und normal leben.
Wie haben die Genossen reagiert?
Weiß ich nicht. Ist nie was angekommen.
Es gab keine Reaktion
darauf? Es gab nicht die geringste Reaktion darauf.
Das ist ja krass.
Ja.
Die haben da gesessen und wahrscheinlich gesagt, fuck, das darf man ja nicht sagen. Aber so intern unter Genossen durften sie das wahrscheinlich, haben sie sich einfach nur geärgert. Und du warst sozusagen raus aus der Partie. Aber was hieß das für deinen...
Ich war raus aus der Partie.
In der Zeit kenne ich, das ging ja wirklich rasend schnell, wenn einmal so eine Information da war, weil alle Leute, das war auch, ich würde mal behaupten, bei mir zumindest so ein bisschen voyeuristisches Interesse, gar nicht so sehr eins. Da musst du aufpassen, weil das gab es in der Regel gar nicht, sondern eher so, ach, echt? Interessant. Oder, ja, andere Leute wiederum zu warnen. Also ich war da auch gut in der Informationskette vertreten. Woran hast du gemerkt, dass es rum war? Du sagtest, es ging nicht schnell rum, das hast du auch.
Die wollten einfach nichts mehr mit mir zu tun haben.
Dein Freundeskreis wurde ganz klein auf einmal.
Der wurde auf eine andere Art und Weise ganz klein. Anfang der 80er Jahre gab es die ersten Ausreisewellen. Und da waren von einem Monat auf den anderen war der halbe Freundeskreis völlig verschwunden. Eckart selbst ist auch rübergegangen.
Warum das, du nicht? Das hätte dich doch einmal mehr sozusagen befreit.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich war hier gut sozialisiert. Ich habe mich zurechtgefunden, angepasst möglicherweise. Und also den Schritt zu tun, dazu fehlte mir auch der Mut.
Mhm. Wenn du es einer Person erzählt hast, hieß das dann für dich auch, okay, jetzt kann ich das eigentlich auch allen anderen erzählen?
Ich habe es dann später noch mehreren anderen erzählt, ja.
Also so eine Art, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das dann leichter ist oder anders ist, wenn man eine größere Öffentlichkeit herstellt, eine Auseinandersetzung darüber, dann entsteht ja ein anderes, neues Vertrauen wiederum bei denen, denen man das erzählt. Also zumindest in der DDR war das ja auch ein Schritt.
Es gab kein Vertrauen in dem Sinne, nein.
Also du warst relativ einsam.
Ziemlich. Andererseits, ich habe damals dann also eine feste Lebenspartnerin kennengelernt und damit war vom schlagartig das Bedürfnis jetzt nach größerem Austausch schon befriedigt.
Das ging dir durch den Kopf, als diese besagte Bild-Zeitungsgeschichte, es war ja nicht nur die Bild-Zeitung, gab es ja noch ein Blatt vom Neuen Forum, soweit ich mich erinnere, so eine Liste, die was jetzt wohl passieren würde.
Also in Bezug auf mich wenig. Weil wer immer danach gefragt hätte, dem hätte ich das so erklärt, wie ich es jetzt hier erklärt habe. Und damit wäre das grundlegende Problem erstmal erörtert. Ja.
Und in Bezug auf andere? Weil du sagst, in Bezug auf dich weniger, aber...
Naja, ich rechnete also auch damit, dass es nicht von vielen besonders gut verstanden wird. Dass es nicht nachvollziehbar ist.
Es ist seltsamerweise ja auch so ein bisschen untergegangen, finde ich. Also die Diskussion gab es kurz. Ich kann mich erinnern, dass man dann so die eine oder andere Figur war dann einen Moment lang interessant. Da wusste man, okay, der macht jetzt hier in Kultur, der andere verkauft Wein, der nächste und so weiter. Also man kannte so die Pappenheimer und ich kann mich an das Gefühl erinnern, sozusagen zum Beispiel in so einen Laden zu gehen und zu wissen, das ist jetzt einer von denen. Die ist ja vorher, aber gab es die ja nicht physisch.
Aber das war doch auch zeitlich begrenzt. Diese Aufregung hat sich erstaunlich schnell gelegt und alles wandte sich wieder neuen Themen zu. Mhm. Es kann also so bedeutend auch nicht gewesen sein.
Offenbar. Also ich finde auch den Fakt trotzdem natürlich interessant, den du ja Gott sei Dank nicht kennenlernen musstest. Also was heißt das, mit den Augen eines Staates auf private Dinge gucken zu müssen? Ja, da gibt es jetzt den Film, den auch jede Westdeutsche und jeder Westdeutsche schon mal gesehen hat und damit auch eine Vorstellung hat, wie das alles aussah. Dieses Voyeuristische interessiert mich gar nicht. Ich finde eben viel spannender, dieses Moment darüber nachzudenken, okay, was mache ich hier gerade? Also dieses eigentlich Menschlichkeitsmoment, ja.
Wer es wirklich gemacht hat, der stand ja auch dahinter.
Ah, I don't know.
Sicher? Denke ich doch mal. Also,
na, was wäre denn gewesen, wenn die jetzt gekommen wären und gesagt hätten, so, Herr Rubisch, erste Kiste, hier ist ein Konzert in der Kirche, in der Laurentiuskirche beispielsweise. Was wäre dann gewesen?
Dann hätte ich irgendwie so einen Bericht schreiben müssen, den sie haben wollten. Und wie wir heute wissen, wurde sowas dann gegengecheckt, weil so und so viele andere auch Berichte schrieben und was sich dann nicht deckte, das machte verdächtig. Ich bin heilfroh, dass mir das erspart geblieben ist.
Was wäre denn so in deinem Kopf, hast du das bestimmt hin und her gewälzt, was wäre denn so das Worst-Case-Szenario gewesen?
Ja, dass ich also Leute, die mir sehr vertraut sind und die irgendwas sagen, was also von dem ich weiß, dass ich das da reinschreiben muss, dann auch tatsächlich da reinschreibe.
Hätte es eine Grenze gegeben? Hättest du gesagt, okay, das nicht. Das ist ja schwierig, weil es sehr abstrakt ist und theoretisch ist, aber vielleicht hast du das ja schon mal gewählt.
Wahrscheinlich hätte es die gegeben, ja.
Aber
also bestimmte Sachen, ich meine, geht doch nicht.
Naja, das denkt man von außen immer, ja. Und dann ging ja alles Mögliche. Also es ging ja unglaubliche Sachen.
Was mir zum Beispiel also lange Jahre dann noch vorgehalten worden ist, wie ich trotz dieser Ereignisse dann ausgerechnet Funkentstörer sein konnte bei der Deutschen Post. Ja, so mancher hat gesagt, hör mal zu, ich glaube dir alles, was du sagst und alles wird widerlegt durch diesen einen Fakt. Dabei war das wirklich so einfach und so simpel. Die Deutsche Post hatte einen eklatanten Mangel an Arbeitskräften Und ich sitze also dort beim Kaderchef im Fernmeldeamt, sitze ich vor dessen Schreibtisch und sage, ich bin Elektronikfacharbeiter und möchte bei der Post anfangen. Der hat mich nicht mal ausreden lassen. Der hat sofort zum Telefon gegriffen, hat eine Nummer gewählt und hat er gesagt, Conny, bist du die nächsten 10 Minuten da? Ich schick dir mal jemanden. So. Und dann legte der auf, sagte zu mir, wissen Sie, wo der Leipziger Turm ist? Ja. So, da gehen Sie 50 Meter rauf. Auf der linken Seite ist die Nummer 32. Dort gehen Sie eine Treppe hoch, klingeln Sie, melden Sie sich beim Kollegen Bergner. Alles Weitere veranlasst der. So. 4 Tage später lag da in doppelter Ausfertigung ein Arbeitsvertrag. Da musste ich unterschreiben und dann kamen noch solche Sachen wie FDGB und DSF und so weiter. Da war ich aber schon längst in dem Betrieb voll integriert und machte das, was ich dann 9 Jahre lang machen sollte. Und es gab nicht die geringsten Probleme.
Nebenbei weißt du trotzdem noch, wie ein Radio zu bauen ist.
Allerdings. Ein Sender.
Genau. Was Radio Korax im Nachhinein zugutekommt, aber jetzt mal, um die Sache auf den Punkt zu bringen, wie war denn dein IM-Spitzname? Deck, wie hieß denn der?
Na, so weit ist es ja gar nicht gekommen.
Du hast keinen Namen.
Nicht mal das.
Ein Namenloser.
Ja. Man hat mich nicht mal gefragt, wie ich denn heißen möchte oder so.
Oh, das ist, du hättest ja jetzt deinen Spitznamen weg für die nächsten 10 Jahre hier bei Korax.
Allerdings.
Ja.
glaubst du was? Ey, der erste Schiffe bist du wieder!
Das war der selbstbewusste Slogan des einstigen DDR-Jugendradios DT64. Ein Sender, dem es ab Herbst 1989 gelang, eine äußerst freie und lebendige Art Radio zu entwickeln. Dies erzeugte eine Identifikation, die sich offenbarte, als im Herbst 1991 eine vor allem jugendliche Massenbewegung zur Rettung des Senders formierte. Letztlich vergeblich. Aus DT64 wurde ein Absturz. In Halle wird an das Geschehen mit einer Ausstellungs- und Präsentationsreihe erinnert. 30 Jahre nach dem Ende von DT64. Ab dem 29. September
im Puschkinhaus. Eröffnet wird die Ausstellung von Marion Prasch und Rex Joswig.
Nach der Übernahme durch den MDR landete ein Teil der prägenden DT64-Figuren im fusionierten Berlin-Brandenburger Rundfunk. Wenn auch zum Teil abseits der Mikrofone. Das galt allerdings nicht für Marion Prasch. Sie ist mittlerweile auch als Schriftstellerin erfolgreich und widmet sich dem Erbe ihrer eigenen Familie.
Rex 1.0. Das ist die Sendung von Rex Joswig, kombiniert Musik, Poesie und durchaus auch mal krude Sounds. War eine Sendung, die 1992 startete bei DT64 und tatsächlich 6 Jahre lang lief, also auch bei Sputnik, beim MDR, lief dann allerdings den zum Fetisch erhobenen Wort der Durchhörbarkeit zum Opfer fiel. Wurde also abgesetzt. Seit über 10 Jahren, seit 2010, lebt sie weiter in den freien Radios, dann nun dem Titel Grenzpunkt Null. Reloaded.
Come on everybody, join this bloody goddamn Maritime Noir Show. Mit euch ist die lebende Repetiermaschine, Rex Joswig.
Zusammen wollen Marion Brasch und Rex Joswig sowohl eine Rückschau als auch eine kritische Betrachtung der Entwicklungen von DT64 hin zum heutigen Radio unternehmen. Sie werden unter anderem der Frage nachgehen, ob und wie die erwachsen gewordene Popkultur im Medium Radio noch präsentiert werden kann.
Im Anschluss meldet sich dann ab 21 Uhr die lebende Repetiermaschine, das ist Rex Joswig, vielleicht für den einen oder anderen bekannt als Sänger von Herbst in Peking, kleine Underground-Legende der späten DDR und der frühen wiedervereinigten BRD.
Ausreisen könnt ihr immer noch.
Grenzpunkt Null live mit Rex Joswig. Mit Abschweifungen zur Poesie des Thomas Brasch.
Ihr seid im Grenzpunkt Null, meine Drogies. Die nennen das Schrei. A tribute to Thomas Brasch. Mit euch ist die lebende Repetiermaschine.
Zuvor Vernissage und Diskussion mit Marion Brasch.
Freitag, 29. September, ab 18.30 Uhr in Halle im Puschkinhaus.
Yeah.
Selbstständiges Referat 3, Halle, 8. September 1978. Abschlussbericht zum operativen Vorgang Lizenz. Der OV-Lizenz wurde wegen des begründeten Verdachts gemäß § 205 Strafgesetzbuch Sender ohne erforderliche Genehmigung herstellen und betreiben gegen die Person Rubisch Götz, geboren am 4.1.1957 in Halle, das bin ich, angelegt. Gründe des Anliegens. Durch inoffizielle Hinweise wurde bekannt, dass seit August 1976 in größeren Abständen ein nicht lizenzierter Sender in Erscheinung trat, der aufgrund seiner Leistungsfähigkeit größere Teile der Stadt Halle und Halle-Neustadt erfasste. Über diese Funksendeanlage wurden Musiktitel und Kommentare zu diesen Titeln gesendet. Bei den aufgenommenen Sendungen konnte kein politischer Inhalt festgestellt werden. Am 23.12.1977 wurde durch IM die Sendung eines nicht lizenzierten Senders festgestellt. Eine Analyse der Hinweise zu dem seit August 1976 aufgetretenen Schwarzsender ergab aufgrund der annähernd gleichen Charakteristika den begründeten Verdacht, dass es sich um den gleichen Betreiber handelt. Zur Suche und Peilung des am 23.12.1977 aufgenommenen Schwarzsenders wurde eine Spezialistengruppe der Abteilung 3 MFS Berlin über einen längeren Zeitraum zum Einsatz gebracht. Da dieser nicht lizenzierte Sender jedoch nicht mehr in Erscheinung trat, wurde der Einsatz der Spezialistengruppe unterbrochen und sollte erst nach erneutem Auftreten des Schwarzsenders wieder erfolgen.
Hey, Mr. Tambourine Man, wer das ist, weiß ich nicht, aber trotzdem ein starkes Werk. Beatles machen die Nächsten. Ha.
Unter anderem die Beatles hat Götz damals illegal on air gebracht. Götz, du hast hier eben was vorgelesen, nämlich aus deiner Stasi-Akte, wo berichtet wird über die Aktivitäten eines illegalen Senders, den du betrieben hast. Ich finde es spannend, ich wollte schon immer mal mit dir darüber sprechen, weil das ist ja auch für Radio Korax sozusagen einer der Vorläufer quasi, illegale Aktivitäten in den 70er Jahren in der DDR. Du warst einer, der hier Piratenradio gemacht hat. Wie ist denn das überhaupt ursprünglich zustande gekommen? Also woher kam diese Motivation? Wie hat man sich als jemand, der in der DDR gelebt hat, gedacht, so, ich fange jetzt an und mache hier so einen illegalen Sender?
Die Auslösung der ganzen Sache war mein Kumpel Eckhart. Der hat so ein Ding gebaut und ist damit zu mir gekommen und hat gesagt, komm, jetzt geht's los. Und das haben wir dann gemacht.
Und jetzt steht in der Stasi-Akte, politischer Inhalt konnte nicht festgestellt werden. Das war für euch anscheinend auch nicht sozusagen der Beginn oder der erste Impuls, sondern es ging?
Nein, es ging wirklich um die Musik. Es ging um die Musik und sie zu bringen. Also eindeutig der Radiomensch hinter Mikrofon, das war schon das Ding.
Weil es in dem Rundfunk der DDR keine ansprechende Musikauswahl gab.
Erstens das, und wenn es sie gab, dann war sie sehr rar gesät und mir gefiel das nicht. Das musste ganz anders gemacht werden.
Und hast du damals irgendwie mitbekommen, dass es Leute gab, die das dann tatsächlich gehört haben?
Das war mir Eckarts Sache, der kannte die alle und der ist dann auch rum und hat die Leute gefragt und ja und so. Also es gab's.
Und in was für Abständen habt ihr dann gesendet? Ich denke, ihr habt jetzt nicht 24 Stunden gemacht.
Nein, sondern es waren also wirklich nur so 2-3 Stunden, da im August 76 und dann Dezember 77. Heute vor 42 Jahren.
Nicht schlecht. Und dann ist irgendwann die Stasi der ganzen Sache auf die Schliche gekommen. Habt ihr davon was mitbekommen oder wie habt ihr davon mitbekommen?
Davon haben wir nichts mitbekommen. Ich habe insofern damit mitgekommen. Hier kann ich jetzt wieder aus der Akte zitieren. Der eindeutige Beweis, dass Rubisch der Betreiber der nicht lizenzierten Funksenderanlage ist, konnte erst in der Befragung des Rubisch erbracht werden. Da Rubisch sich Anfang September 78 zu einem Kurzurlaub in Halle befand, ich war damals dann schon Armeeangehöriger, wurde am 5. September 78 mit ihm eine Befragung durchgeführt, um ihn der Straftat gemäß § 205 Strafgesetzbuch zu überführen. Am Anfang leugnete er und versuchte sich als unwissend hinzustellen. Das ist völlig klar. Also, ich? Ich doch nicht. Nein, nie. Erst nachdem ihm die Tonkonserve der von ihm am 23.12.1977 gefahrenen Musiksendung mit seiner eigenen Stimme vorgespielt wurde, gab er das Leugnen auf. Ja, was denn sonst? Ja. Er berichtete, dass er seit 75 eine Sendeanlage baute und damit Versuche unternommen hat. Auf die Weise habe ich Eckart rausgehalten. Naja. Tja.
Das heißt, du bist verhört worden und das war dann auch das Ende eurer kleinen Piratensendestation.
Ja, das Ende war vorher schon. Ich habe also kaum das, weil ich ja dann auch, bevor ich dann wieder zur Armee musste, zurück aus dem Urlaub, Eckart hat das Ding mitgenommen und ich habe dann gesagt, ich habe den auseinandergebaut, weil ich die Teile brauche.
Was ich faszinierend finde, du hast diesen kleinen Sender auch mal hier mitgebracht in unseren heutigen Sendereien und das ist ja sehr handlich. Kleines Stabmikrofon und dazu irgendwie so eine kleine Box.
Das war ein anderes Ding, was Eckart gebaut hat und zwar einfach ein drahtloses Mikrofon. Gab es damals auch nicht zu kaufen, konntest du vergessen. Also hat Eckart das gebaut.
Wie kann man sich dir sozusagen den technischen Umfang vorstellen eurer sendefähigen Anlage?
Also bei diesem drahtlosen Mikrofon war das wirklich ganz simpel. Ein Transistor, Schwingkreis und ein bisschen Hühnerfutter drumherum und eine Batterie dran und das Mikrofon und los ging's. Der Sender, mit dem wir hier richtig Ballett gemacht haben, wie es sich jetzt in der Akte liest, haben wir also Halle und Halle-Neustadt erreicht. Das war ein bisschen größeres Teil. Das war also so eine Rundfunkröhre und die kriegte dann so ihre 350 Volt Anodenspannung und dann ging's raus auf ein Dipol, aufs Dach und da kam dann schon ein bisschen mehr. Das war dann schon ein bisschen hohe Schule. Hat alles Eckart gekonnt, lief gut.
Nach sozusagen diesen ersten Versuchen, habt ihr das irgendwie dann nochmal aufgegriffen oder ging es irgendwie weiter Richtung Radio machen, irgendwas selbstständig aufziehen?
Nein, überhaupt nicht. War nicht dran zu denken.
Dann nach der Wende Auseinandersetzung damit. Ich kenne das von meinen Eltern, dass die sich immer gescheut haben, ihre Stasi-Akten sich anzuschauen, weil ja schon damals sozusagen die Paranoia in den Kreisen war, wer von unseren Freunden ist vielleicht IM gewesen. Das wollten meine Eltern nicht so richtig rausfinden. Du warst irgendwann neugierig. Wie kam es, dass du dir diese Stasi-Akte besorgt hast?
Ich habe sie mir nicht besorgt. Alex hat eine Doktorarbeit über das Thema Piratenradio in Deutschland geschrieben. Und hat dafür meine Akte ziehen dürfen. Und er hat sie mir zum Lesen gegeben und ich habe es abgeschrieben. War übrigens ein Heidenarbeit. Die verkaufen da die Kopien oder geben sie raus, nur vom dritten Durchschlag. Du musst mehr raten als lesen. Das ist gar nicht schön. Aber ich habe sie dann verschriftlicht und jetzt kann ich sie also hier auch schön vorlesen.
Gibt es noch Highlights in dieser Akte?
Gott, der Schluss ist ein bisschen für mich unangenehm. Aber ich kann ihn ja trotzdem bringen.
da sich im Verlauf der Befragung und auch in den festgestellten Musiksendungen keine politischen Motive ergaben, die zum Bau und Betreiben des nicht lizenzierten Senders führten, wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemäß § 205 Strafgesetzbuch Abstand genommen. Die Zielstellung des operativen Vorgangs Lizenz, Liquidierung des nicht lizenzierten Senders, wurde erreicht. Da es sich bei Rubisch um einen entwicklungsfähigen jungen Menschen handelt, der gute Kenntnisse auf technischem und elektronischem Gebiet besitzt, ist er für die Erfüllung linienspezifischer Aufgaben des selbstständigen Referates 3 geeignet. Rubisch wurde daher im Rahmen der Wiedergutmachung für eine inoffizielle Zusammenarbeit verpflichtet. Leiter Timer Major Lindenberg Feldwebel. Ja, linienspezifische Aufgaben. Ich hätte irgendwann für diese Leute die Wohnungen verwanzt.
Wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt auf einmal sozusagen dich in der Rolle des IEMs wiederfandest?
Ich war erstmal noch eine Weile bei der Armee, da spielte das überhaupt keine Rolle, aber dann kam ich wieder zurück nach Halle und hatte also wirklich Angst vor der Situation, dass die irgendwann kommen und was von mir wollen. Und aus dieser Angst heraus habe ich also dann so abends, das war in der Gosenschenke, mit jemandem, mit dem ich damals befreundet war, einfach drüber gesprochen. Und dann war das rum am nächsten Tag. Das habe ich richtig gemerkt, wie die Leute nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Ich war im schönsten Sinne des Wortes verbrannt. Die konnten mich nicht mehr einsetzen. Und ich hatte einen kleineren Freundeskreis, der sich ohnehin noch mal drastisch verringerte, als in den 80er Jahren die Ausreisewellen nach dem Westen losgingen, sodass sich das wieder gegeneinander aufhob. Ja.
Also du hast Szene intern quasi öffentlich gemacht und damit war klar, okay, wir können den nicht mehr gebrauchen als IEM.
Richtig. Ich habe übrigens auch keinerlei negative Folgen deswegen zu verspüren gehabt. Ja.
Jo, Radiogeschichten hier an diesem Montagmorgen. Danke dafür, Götz. Finde ich, ist eine außerordentlich spannende Geschichte und ja, ist sozusagen, wird zu Recht gezählt zu den Vorgängern von Radio Korax. Wie bist du denn dann eigentlich zu Korax gestoßen? Als Radioveteran, was du ja schon warst.
Das war auch eine lustige Geschichte. Ich wusste, dass es Korax gibt, aber die Idee, bei Korax mitzumachen, hatte ich nicht. Und dann bin ich mit einem Menschen zusammen, der dann später bei Korax lange mitgemacht hat, Jürgen. Der hat hier einen Bürojob angefangen und 2 Wochen später rief er mich an und sagte, komm mal her, das ist was für dich. Das interessiert dich bestimmt. Er hatte recht. Ja. Übrigens, in dieser Stasi-Akte gibt es noch ein Persönlichkeitsbild über mich. Und da steht doch wirklich charakterlich labil und leicht überheblich. Fein beobachtet, hat Loriot gesagt.